Bayern 2. Shalom.
Jüdisches Leben im Radio heute am 12. Kislev 5785. Sie sehen, in unserem Kalender ist zwar heute Freitag, Yom Shishi, aber eben kein 13., sondern ein 12. Mehr Sorge nicht. Nur so viel. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha in unserer Quadranz Jiddischkeit in unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Wo finden wir die älteste, heute noch genutzte Synagoge Deutschlands? Ja, die finden wir bei uns in Bayern, in Oberfranken, in Bayreuth. Eingeweiht wurde sie am 15. März 1760, also vor über 260 Jahren. Zur Zeit des Nazi-Terrors wurde die Synagoge in Bayreuth zwar verwüstet, aber eben nicht in Brand gesteckt. Das markgräfliche Opernhaus steht einfach zu nah. Unser Shalom-Reporter Igal Avidan nimmt uns heute mit auf einen Rundgang durch das jüdische Bayreuth. Wir werden hören von den großen Plänen der jüdischen Gemeinde dort und wir werden erkennen, ohne Richard Wagner geht's in Bayreuth halt einfach nicht.
Historikerin Natascha Stürber führt uns in Bayreuth zu den Spuren jüdischen Lebens. In der Münzgasse Nummer 9 stehen wir vor einem 300 Jahre alten und denkmalgeschützten Sandsteinbau.
Wir stehen jetzt vor der historischen Münze als israelitisches Gemeinde- und Kulturzentrum. Wahrscheinlich sehr bald wird es eröffnet.
Gespannt wartet man in Bayreuth auf die Eröffnung dieses neuen jüdischen Zentrums. Damit wäre dann nach vielen Jahren das Projekt namens Jüdisches Bayreuth umgesetzt. Zum Projekt gehören neben einem Ritualbad, einem Mikwe, die Renovierung der ältesten noch genutzten Synagoge in Deutschland. Die Synagoge in Bayreuth wurde 1760 eingeweiht. Im ersten Stock des neuen Gemeindezentrums sind Räume für die 350 Mitglieder der israelitischen Kultusgemeinde vorgesehen. Im Erdgeschoss dann Ausstellungsräume für die Öffentlichkeit. Besucher können dort Teile der Gnisa sehen, also jenes Speichers zur Aufbewahrung abgenutzter jüdischer liturgischer Schriften. Die berühmte Bayreuther Gnisa wurde im Herbst 2009 bei ersten Renovierungsarbeiten im Dachstuhl der Synagoge entdeckt. Die ältesten dort gefundenen Schriftstücke stammen aus dem Jahr 1726. Elisabeth Singer-Brehm vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege hat dem Deutschlandfunk erzählt, was uns diese Gnisa verrät.
Was lernt man aus den Genisot? Man lernt zum einen, was die Leute damals gelesen haben, mit was sie sich beschäftigt haben, welchen Bildungsstandard sie hatten, besonders zum Beispiel auch, dass es viel Literatur für Frauen gibt. Jüdische Frauen im 18. Jahrhundert konnten eben in aller Regel schon lesen und schreiben und hatten ihre eigenen Bücher, was eben keine Selbstverständlichkeit für die Frauen damaliger Zeiten war.
Architekt Wolfgang Lorch hat im Jahr 2008 von der israelitischen Kultusgemeinde Bayreuth den Auftrag bekommen, die künftige jüdische Präsenz im Stadtzentrum zu planen.
Als wir das Konzept gemacht haben entlang der Münzgasse, war klar, dass man auf dem bestehenden Grundstück Ritus, also Synagoge plus Gemeindeeinrichtungen, perspektivisch nicht unterbringen kann. Und so war auf vis-à-vis, auf der anderen Seite der Münzgasse, das Werben um das damals im Eigentum der Universität befindlichen African Institutes war eines.
Seit nun über 10 Jahren ist im Garten der Synagoge das rituelle Tauchbad, die Mikwe, fertig. Einige Jahre später war auch die Renovierung der Synagoge abgeschlossen. Die Nachbarschaft dieser Synagoge zum markgräfischen Opernhaus hat am 9. November 1938 die Bayreuther Synagoge davor bewahrt, angezündet zu werden. An die kleine oberfränkische Synagoge hat die Münchner Gemeindechefin Charlotte Knobloch nur gute Erinnerungen. Wie direkt gegenüber im Opernhausmuseum an eine Audiostation zu hören ist.
Ich kann mich an die Synagoge sehr gut erinnern. Und ich war damals zum Laubhüttenfest zu Sukkot in Bayreuth. Es waren viele Kinder damals noch, also es müsste Mitte der 30er Jahre gewesen sein. Und wir waren alle weiß gekleidet und hatten eine Fahne. Auf dieser Fahne war ein Apfel und auf dem Apfel war eine kleine Kerze. Wir waren alle da in den Reihen gesessen und so haben wir dann den Gottesdienst an Sukkot, das war immer ein Abendgottesdienst. Die Kinder haben dann noch Geschenke bekommen, Kleinigkeiten, Süßigkeiten oder irgendwas anderes. Die Synagogenbesuche in München hatten nicht den Wert wie die Synagogenbesuche in Bayreuth, weil da ist es mir leichter gefallen zu reden, ist mir leichter gefallen, Fragen zu stellen. München war so eine wunderbare, große Synagoge, die natürlich dann auch nicht diesen persönlichen Charme hatte, wie die kleinere, sehr sympathische Synagoge in Bayreuth für ein Kind.
Ein in allen Einzelheiten ausgearbeitetes Gesamt- und Betriebskonzept des jüdischen Gemeinde- und Kulturzentrums Bayreuth steht noch aus. Gemeindevorsitzender Felix Gotthardt erklärte im Januar dazu:
Wir hatten hier große jüdische Komponisten, die würde ich gern versuchen, hier ein bisschen auch präsenter zu machen.
Bestimmt gehört hier die Musik von Giacomo Meyerbeer oder von Felix Mendelssohn Bartholdy dazu. Beide Komponisten waren Opfer judenfeindlicher Ausfälle von Richard Wagner, der in Bayreuth allgegenwärtig ist. Wie schreibt Wagner in seiner Hetzschrift »Das Judentum in der Musik«? Unsere ganze europäische Zivilisation und Kunst ist für den Juden eine fremde Sprache geblieben. In dieser Sprache, in dieser Kunst, kann der Jude nur nachsprechen, nachkünsteln, nicht wirklich redend dichten oder Kunstwerke schaffen. Trotz aller Feindschaft, unter den Dauerbesuchern der Richard Wagner Festspiele am Grünen Hügel in Bayreuth waren einst auch streng religiös lebende Juden, wie sich Charlotte Knobloch erinnert, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern.
Die Großeltern hatten in Bayreuth einen sehr großen gesellschaftlichen Hintergrund. Sie waren sehr religiöse Leute. Sie waren so religiös, dass ja die jüdische Zeitzählung immer im Vordergrund stand, anstelle der allgemeinen neueren Zeitzählung.
In jener Zeit leitet Richard Wagners Sohn Siegfried die Bayreuther Festspiele. Seine Frau Winifred arrangiert im September 1923 den Besuch Adolf Hitlers in Wagners Haus Wahnfried, 10 Jahre vor der braunen Machtergreifung. Siegfried Wagner schreibt damals dem Bayreuther Rabbiner Falk Salomon: Was ich für ein Unglück für das deutsche Volk halte, ist die Mischung der jüdischen mit der germanischen Rasse. Trotzdem besuchen damals auch jüdische Bayreuther die Wagner-Festspiele, die ab 1930 von Richard Wagners judenfeindlicher Schwiegertochter Winifred geleitet wurden.
Die damaligen Taten von Winifred Wagner, die wurden immer wieder besprochen. Also die Winifred Wagner hat sich bis in mein heutiges Leben durchgesetzt, also auch schon früher, weil ich konnte diese Verbindung von einem wirklich religiös-traditionellen jüdischen Haus zu der damaligen Winifred Wagner. Wenn ich heute diese Positionen ansehe, kann ich mir heute nicht vorstellen, wieso damals die Begeisterung so enorm war. Ich kann es nur darauf zurückführen, weil meine Großeltern waren sehr musikliebend.
Zur deutsch-jüdischen Nachkriegsgeschichte in Bayreuth gehört der sogenannte Gedenkturm. In einem käfigartigen Metallbehälter mit einem Davidstern werden rund 30 Gedenksteine aufbewahrt. Durchgeführt hat diesen Gedenkturm die jüdische Bayreutherin Irene Hammel, deren jüdische Eltern aus Nazi-Deutschland flüchten konnten. Andere Verwandte wurden in Auschwitz ermordet. Über den Gedenkturm berichtet Historiker Norbert Aas, Gründer der privatfinanzierten Geschichtswerkstatt Bayreuth.
Es war ein Schulprojekt. Die Schüler, die das recherchiert haben, sollten eben auf die Art und Weise Informationen bekommen über jüdische Mitbürger im Dritten Reich und über deren Schicksal natürlich. Es ging darum, dass Lebensbilder der jüdischen Mitbürger verfasst werden sollten. Und dann als Zeichen für diese Mitbürger sollten eben diese Steine beschriftet werden und in dem Turm niedergelegt werden. Und dann gleichzeitig war aber auch eine Ausstellung zusammengestellt worden, die erst durch Schulen gegangen ist und dann sogar bei der Bundeswehr war und bei verschiedensten Organisationen und so weiter gezeigt worden ist.
Der Gedenkturm steht etwas versteckt im Foyer des Rathauses. Das neue Kulturzentrum der jüdischen Gemeinde wäre wohl ein würdigerer Ort.
Mehr über das jüdische Leben in Bayreuth hören wir übermorgen Sonntag auf BR Heimat. Denn Sonntagvormittag um kurz nach 9 läuft dort eine Radiodoku von unserem Shalom-Reporter Igal Avidan unter dem Titel »Zurück in die Stadt des Judenhassers Wagner«, Bayreuths jüdisches Kulturzentrum vor der Einweihung. Also, wie gesagt, übermorgen Sonntag, kurz nach 9 auf BR Heimat, dem digitalen Volksmusikradio hier im Bayerischen Rundfunk.
Bayern 2. Shalom.
Vayishlach Yaakov und Jakob sandte Malachim, Boten, Lefanav vor sich her. El Esav zu Esau, Achiv, seinem Bruder, Achzaseir in das Land Seir, Sede Edom in die Felder von Edom. Morgen Vormittag lesen wir beim Gottesdienst in der Synagoge unsere Weisung, die Tora, weiter. Morgen ist dran der Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 8. Die Überschrift, wie eben gehört, Vayishlach und er sandte. Bayern 2 mit dem Wort zum Schabbat, mit Denkanstößen von unserem Radiorebben, von Rabbiner Joel Berger.
In unserer Parascha lesen wir, wie unser letzter und dritter Erzvater Jakob seinem älteren Zwillingsbruder Esau wieder begegnet. Eine dramatische und bewegende Geschichte um Versöhnung, um Kampf, um Selbstverständnis und um Streben nach innerem Frieden. 20 Jahre haben sich Jakob und Esau nicht gesehen, denn Jakob ist geflohen, nachdem er seinen älteren Zwillingsbruder Esau um das Recht des Erstgeborenen betrogen hat. Nun steht die Begegnung der beiden ungleichen Brüder bevor. Jakob hat große Angst vor Esau und bereitet sich auf alle möglichen Szenarien vor. Jakob betet, schickt Geschenke voraus und er plant einen Fluchtweg für seine Familie, falls es zum Kampf kommen sollte. Die Versöhnung zwischen Jakob und Esau zeigt uns, wie tief Brüderkonflikte und Familienstreitigkeiten gehen können. Und ihre Geschichte zeigt uns, wie schwierig und gleichzeitig heilend es ist, den Mut zur Aussöhnung zu finden. Unser Jakob wählt den Weg der Demut und des Friedens. Und so verbeugt er sich mehrfach vor Esau, zeigt ihm so seine Bereitschaft zur Versöhnung und zur Anerkennung seines Bruders. In der Nacht vor der Begegnung mit seinem Bruder kämpft Jakob mit einem unbekannten Mann. Viele unserer Meister meinen, dass das ein Bote Gottes war. Dieser Kampf bis zum Morgengrauen mag verwirrend sein, denn die Tora sagt uns, dass ein Mann mit ihm rang. Aber als Jakob die mysteriöse Gestalt bittet, ihn zu segnen, hört er: Du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und du hast gesiegt. Und so kommt Jakob zu seinem neuen Namen Israel. Was so viel heißt, er hat mit Gott gerungen, oder? Er hat seine Kräfte mit Gott gemessen. Dieser Kampf hat sowohl eine körperliche als auch eine geistige Dimension. Denn am Ende des Kampfes wird Jakob gesegnet und bekommt einen neuen Namen, eben Israel. Dieser Name spiegelt die Entwicklung von Jakob wider. Von einem Menschen, der getäuscht und betrogen hat, zu einem Mann, der schließlich mit Gott ringt und sich seiner Geschichte, seiner Herkunft und seiner Berufung stellt. Wir alle ringen doch bisweilen mit Zweifeln, Ängsten und moralischen Unsicherheiten und Herausforderungen. Jakob lehrt uns, dass solche Kämpfe nicht nur alltäglich sind, sondern oft auch notwendig für unser persönliches Wachsen. Am Ende können wir sogar ein neuer Mensch werden, so wie aus dem alten Jakob der neue Israel geworden ist. Die Begegnung zwischen Jakob und Esau endet überraschend, in Aussöhnung und in Frieden. Esau umarmt Jakob und sie weinen gemeinsam. Nach all den Jahren der Trennung und des Grolls schaffen es die ungleichen Brüder, den Graben zwischen ihnen zu überwinden und sich anzunehmen. Die Parashat Vayishlach erzählt uns von Mut, von Versöhnung und von der Reise zu sich selbst. Was Jakob gesehen und erlebt hat und womit er zu kämpfen hatte, hat ihn für immer verändert. So unsicher er auch gewesen sein mag, wer genau nun dieses Wesen war, mit dem er gerungen hat, Jakob verlässt diese Begegnung mit einem neuen Namen und einem neuen Selbstverständnis. Keiner von uns ist so wie Jakob, der zu Israel wurde. Aber wir können dennoch überlegen, wie wir seine Erfahrungen für unser Leben nutzen können. Für unser Leben als Einzelperson und für unser Leben als Teil einer Gemeinschaft und eines Volkes.
Und schon sind wir wieder im Finale unserer kleinen und feinen jüdischen Radioshow. Ich bin Ihnen jetzt noch zum Schluss unsere Lichtzündzeiten schuldig, diesmal nehmen für alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde, auf das wir auch heute bei Sonnenuntergang unseren wöchentlichen Ruhetag, den Schabbat, vorschriftsgemäßig begrüßen und willkommen heißen. Dazu gehört bekanntlich und untrennbar das rechtzeitige Anzünden unserer beiden Schabbatkerzen. Weil ist der Schabbat mal angebrochen, dürfen wir ja kein Feuer mehr machen. Also zünden wir die beiden Kerzen kurz vor Beginn des Schabbat an. Unter anderem deswegen sind unsere Lichtzündzeiten so wichtig. Also, unsere beiden Schabbeskerzen müssen wir heute Abend angezündet haben. In Pilsen bis um 15.47 Uhr, in Hof bis um 15.50 Uhr und in Weiden, in der Wein, bis um 15.52 Uhr. Heiter geht's weiter. Bayreuth sowie Straubing 15.54 Uhr, Amberg 15.55 Uhr, Regensburg sowie Bamberg 15.56 Uhr, Salzburg 15.57 Uhr, Nürnberg, Fürth sowie Erlangen 15.58 Uhr, Würzburg 16.01 Uhr, München 16.02 Uhr, Augsburg 16.03 Uhr, Frankfurt am Main 16.04 Uhr, Ulm 16.07 Uhr und in Konstanz am Bodensee müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 16.13 Uhr. Wir hören uns wieder in 8 Tagen am kommenden Freitag hier auf Bayern 2 um kurz nach 2:30. Sollten Sie aber in der Zwischenzeit Lust und Laune haben auf ein Shalom, bitte schön, jedes Shalom finden Sie auch als Podcast im Internet, unter anderem unter bayern2.de. Wenn wir uns am kommenden Freitag im Radio wieder hören, haben wir in unserem Kalender den 19. Kislev 5785. Voilà, sehr, sehr. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum Wiederhören im Radio am kommenden Freitag am 19. Kislev einen Shavua Tov, eine gute Woche. Und ich, der Strassmann Michi, wünscht Gid Shabbes, Shabbat Shalom, Omevorach, Shasha, am Yisrael Chai.